Buongiorno und herzlich willkommen bei Radio Adria, dem Podcast aus Italien. Hier dreht sich alles um La Dolce Vita, um das Lebensgefühl zwischen Espresso und Aperitivo, um die kleinen Geheimnisse und großen Geschichten dieses wunderbaren Landes. Ich bin Stefan Maywald, Autor und Wahlitaliener aus Grado, und ich nehme euch mit auf eine Reise voller Sonne, Genuss und Italianità. Also, zurücklehnen, entspannen und ein bisschen Italien ins Leben lassen. Andiamo! Hallo, Folge 9. Bald sind wir zweistellig. Das läuft einfach richtig rund. Ganz herzlichen Dank euch allen. Heute begeben wir uns auf Glücksforschung und schlagen auch eine kleine Brücke zur letzten Folge mit dem italienischen Aberglauben, die euch sehr gut gefallen hat. Außerdem besuchen wir das Fußballstadion in Grado, reden über die Image-Strategie von Ferrari und den stillen Helden des Sommers. Und wir müssen zwei schwere, schwere Küchenskandale durchleuchten. Aber vorher, abonniert diesen Podcast, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge draußen ist. Podcast-Profis behaupten, man solle das immer zu Beginn der Folge betonen, was hiermit geschehen ist. Also, ich sag's ja schon in den Titeln meiner Bücher, ziemlich unverblümt. Das Italien-Prinzip, so geht Glück. Meine Bar in Italien, warum uns der Süden glücklich macht. Mein Leben am Strand, warum zwischen Sonne und Meer die Leichtigkeit liegt. Hier in Italien fasse ich mal tollkühn den Inhalt all meiner Bücher in kürzestmöglicher Form zusammen. Lässt es sich gut leben. Nicht wenige von euch, die mir tendenziell zustimmen, sonst hättet ihr ja die Bücher nicht gekauft, machen mich auf eine, nennen wir es mal merkwürdige Diskrepanz aufmerksam. Denn in regelmäßig veröffentlichten Statistiken, in welchen Ländern man am besten lebt und in welchen Ländern die Menschen am glücklichsten sind, liegt Italien meistens ziemlich weit hinten. Bizarrerweise liegen die skandinavischen Länder in solchen Statistiken weit vorn, trotz haarsträubendem Wetter, grotesker Küche, teurem Alkohol und übrigens auch höheren Kriminalitäts- und Suizidraten. Jedenfalls, diese Diskrepanz aus Statistiken und Wirklichkeit ist ganz leicht zu erklären. Aber vorher gibt es
die wichtigsten Schlagzeilen.
Ich habe euch drei Meldungen mitgebracht. Die haben vielleicht nicht unbedingt mit der Adria zu tun, aber erzählen doch viel über Italien und passen deswegen sehr gut. Meldung 1. Auf Italiens Skipisten gilt ab sofort Helmpflicht für alle. Bisher galt sie nur für Kinder. Jetzt müssen auch wir. Das sagt jedenfalls das Decreto Legge 96. Man will wohl vor den Olympischen Spielen in Cortina d'Ampezzo und Mailand ein Zeichen setzen. Bemerkenswert dabei, Italiener waren ja auch schon beim Rauchverbot in Kneipen und Restaurants in Europa die Ersten. Übrigens unter Silvio Berlusconi im Jahr 2001. Und wer geglaubt hat, dass sich das doch nie durchsetzen kann, der musste ganz schnell erkennen, die Italiener haben sich von Tag 1 beinahe ausnahmslos dran gehalten. Man ging konsequent zum Rauchen vor die Tür, es war wirklich erstaunlich. Und vielleicht hat es den kommunikativen Italienern auch gefallen, dass sie so mit neuen Leuten ins Gespräch kamen. Jedenfalls, bei der Helmpflicht drohen harte Bußgelder, wer dann noch Alkohol getrunken hat, den könnte es richtig erwischen. Bei mehr als 0,5 Promille sind 1.000 Euro fällig. Bei mehr als 0,8 Promille gilt es als Straftat. Man verbringt eine Nacht mindestens hinter Gittern, Skier und Skipass werden eingezogen und du bekommst eine Klage an den Hals. Achtung, die Helmpflicht gilt auch für Rodler. Die zweite Nachricht, und wir bleiben in den Bergen, allerdings im Sommer. Ein britischer Tourist ignorierte in den Dolomiten gerade alle Warnschilder, auch auf Englisch, und begab sich auf den Ferrara Berti-Steig, der aber wegen Steinschlag gesperrt war. Es kam, wie es kommen musste, der feine Sir rief, durch herabfallende Steine in Panik versetzt, per Handy um Hilfe. Wegen schlechten Wetters mussten gleich zwei Hubschrauber ausrücken. Die Rechnung für den Einsatz muss der Brite tragen. 14.255 Euro. Fun Fact, Daran ist auch der Brexit schuld. Menschen aus den Mitgliedsländern der Europäischen Union wären auch bei solchen Leichtsinnstaten versichert. Und mit der dritten Meldung sind wir endlich am Meer. Denn Il Ponte soll gebaut werden. Kaum zu glauben. Ein Projekt, das schon seit 50 Jahren diskutiert wird. Die Brücke, die Sizilien mit dem Festland verbinden soll. Sie wird fast 4 Kilometer lang werden und soll von 2 400 Meter hohen Brückenpfeilern gehalten werden. Bauträger ist ein italienisch-japanisches Konsortium. Und drumherum ist die Aufregung natürlich groß. 7,5 Milliarden Euro soll das Projekt kosten. Und mal sehen, ob es in Kalabrien und Sizilien ähnlich rund gehen wird wie damals in Venedig beim Hochwasserschutz Mose, der übrigens etwa genauso teuer war. Ich zitiere: Am 4. Juni 2014 wurden der Bürgermeister von Venedig, Giorgio Orsoni, und weitere 34 Politiker und Bauunternehmer wegen Geldwäsche, Veruntreuung und Erpressung im Amt im Zusammenhang mit Mose verhaftet. In den Korruptionsskandal war fast die gesamte politische Führung der Stadt Venedig und der Region Venetien verwickelt. Haft beantragt wurde auch für den ehemaligen Regionspräsidenten von Venetien, Giancarlo Galan, der aber als Senator Immunität genoss, nachdem das Parlament die Immunität im Oktober 2014 aufgehoben hatte, wurde auch er inhaftiert. Insgesamt seien etwa 1 Milliarde Euro veruntreut worden. Durch die Aufarbeitung der Fälle standen die Arbeiten auf der Baustelle 5 Jahre lang still. Zitat Ende. Da sind wir doch mal sehr gespannt, was in Süditalien in den nächsten Jahren so passieren wird. Und es wäre natürlich eine großartige Pointe, wenn dort unten alles glatt laufen würde. Unter uns, so recht glaube ich das aber nicht. Und jetzt zurück zum Glück. Wenn die Umfragen, in denen Italien immer so schlecht abschneidet, direkt mit Personen durchgeführt werden, dann müsst ihr Folgendes bedenken. Es wäre in Italien fatal zu behaupten, es gehe einem gut oder alles sei in bester Ordnung. Das gilt in dieser katholisch geprägten Gesellschaft sogar als Sünde. Das Glück nach außen zu tragen ist völlig unitalienisch und bringt Unglück. Womit wir eine schöne Brücke zur letzten Folge haben, in der ich ja über den Aberglauben berichtet habe. Ja, das ist eine richtige Brückenfolge heute. Es ist auch verpönt, vor einem wichtigen Vorhaben viel Glück zu wünschen. Das ist der sichere Todeskuss. Stattdessen heißt es im Italienischen in bocca al lupo, etwa möge dich ein Wolf zerfleischen. Und die Antwort darauf, crepi lupo, möge der Wolf verrecken. Ja, sehr merkwürdig, aber so ist es nun mal. Wenn meine Frau von einem Umfrageinstitut angerufen und gefragt würde, wie sie ihr momentanes Glückslevel auf einer Skala von 1 bis 10 einschätzt, dann blickt sie von dem Balkon der fast abbezahlten Wohnung auf den nahen Strand. Sie blickt auf ihre wohlgeratenen Töchter, die sich für den Sommertag bereit machen. Gerade haben sie ihr noch den Kaffee ans Bett gebracht. Vielleicht blickt sie auch in der Küche in den vollen Kühlschrank und freut sich auf den Abend mit Freunden und sagt dann, na, so 3 bis 4. Ein gewisses Jammern als Grundrauschen gehört in Italien einfach dazu. Andere Glücksstatistiken, die in den Zeitungen abgedruckt sind, kümmern sich gar nicht erst um die Menschen selbst, sondern messen das Glück sehr oft nach sozialer Absicherung, Mutterschutz, Familienhilfen, Gleichberechtigungsmaßnahmen, Kündigungsschutz und Ähnlichem. Zwar wichtigen, aber kaum greifbaren und auch kaum vergleichbaren Konzepten. Weil ein starker, funktionierender Staat, der sich um die Bürger kümmert, für Glück sorge, was dazu führt, dass all die skandinavischen Länder oder Städte in diesen Umfragen weit vorn liegen. Das ist aber ein gewaltiger, ja grotesker Trugschluss, wie schon der Philosoph Luciano de Crescenzo erklärte. Er sagt, es gäbe Gesellschaften, die auf Gerechtigkeit beruhten, und es gäbe Gesellschaften, die auf Freundschaft beruhten. Beispiel für Ersteres: Großbritannien, wo eine Tellerwäscherin den König verklagen kann. Beispiel für Letzteres: Italien, wo der Staat eben nicht stark ist und Beziehungen entscheiden. Aber hier ist der Twist. Gesellschaften, die auf Freundschaften beruhen, sorgen für viel stärkeren sozialen Kitt, für freundliche Menschen, für einen stärkeren Familienzusammenhalt. Sie machen dem Einzelnen sehr oft das Leben angenehmer. Klar, dass es in Italien mit dem Mutterschutz nicht so gut bestellt ist wie in Finnland. Dort gibst du dein Kleines früh am Morgen in einen anonymen Ganztageskindergarten und holst es am Abend wieder ab. Manchmal siehst du dein Kind wochenlang nicht bei Tageslicht. In Italien gibst du dein Kleines der Oma. Klar, dass das skandinavische System auch viele Vorteile hat. Klar, dass das italienische System auch viele Nachteile hat. Aber erzählt mir bitte nicht, dass in Skandinavien glücklichere, zufriedenere Menschen leben. Noch etwas. Kaum ein Flächenstaat hat im Verhältnis zur Größe mehr Küstenlinie als das schmale, langgezogene Italien. Und die Nähe zum Meer tut gut, wie ganz viele Untersuchungen zeigen, etwa die Metastudie Coastal Proximity aus Großbritannien, die Lebensdaten von 300.000 Menschen ausgewertet und klar nachgewiesen hat, wer am Meer lebt, hat es besser, lebt gesünder und länger. Und dabei ist schon der Wohlstandsfaktor rausgerechnet. Menschen, die mit Meerblick wohnen, sind im Durchschnitt wohlhabender und wohlhabendere werden älter. Schon geografisch ist Italien also mit Glück gesegnet. Aber wenn du daran gewöhnt bist, empfindest du es nicht mehr als besonders. Nimmst es als selbstverständlich hin. So wie meine Frau den Blick vom Balkon ihrer fast abbezahlten Wohnung auf den feinen sandigen Strand. Apropos Blick auf Grado. Einmal müssen wir doch noch ganz kurz auf die Insel schauen. Und ganz ohne Essen und Trinken geht es hier sowieso nicht. Also, über das verpfuschte Boretto-Rezept hatte ich ja schon auf meinem Blog postausitalien.com berichtet. Aber die Sache hat noch ein Nachspiel. Zur Erinnerung. Die Fischspezialität Boretto ist den Insulanern heilig, weil sie das einstige Leben der Gradeser widerspiegelt und deswegen mehr ist als nur ein Lebensmittel. Denn die Fischer brachten und bringen allerlei Beifang mit, etwa zu kleine oder vom Netz zerrissene Fische. Aus dieser unverkäuflichen Ware machten sie oft noch auf dem Boot oder später in ihren Hütten in der Lagune Boretto. Der Inselpoet Biagio Marin widmete dem Boretto gar ein vierstrophiges Gedicht. Das erspare ich euch aber, denn es ist auch noch im Gradeser Dialekt geschrieben. Und da war man in Grado erstmal stolz drauf, dass der Gambero Rosso, der wichtigste Gourmetführer des Landes, in diesen Tagen auf seiner Website das Boretto-Rezept samt einiger historischer Hintergründe veröffentlicht hat. Aber es gab haarsträubende Fehler, eigentlich unverzeihlich für eine Fachzeitschrift. So schreibt der Gambero Rosso, es handle sich beim Boretto um eine der ältesten bekannten Spezialitäten Italiens, so weit, so gut, und man verwende dafür keine Tomaten, denn das Rezept ist schließlich älter als die Entdeckung Amerikas, sondern, Zitat, nur Knoblauch, Zwiebeln, Weißwein oder Weißweinessig und Olivenöl. Und das ist ganz großer Quatsch, denn Zwiebeln gehören auf gar keinen Fall ins Boretto, auch nicht Weißwein, sondern nur Weißweinessig. Selbst das Olivenöl ist umstritten, der Eigengeschmack ist zu stark, viele nehmen lieber Pflanzenöl, was auch für die Spaghetti Vongole gilt. Aber es wird noch besser. Der Autor benennt vier Restaurants, in denen man das Boretto alla Graisana essen kann. Davon liegt nur eines in Grado, nämlich die Tavernetta Landrona. Und statt die vielen exzellenten weiteren Trattorien in Grado zu nennen, werden Lokale in Lignano, in San Giovanni al Natisone und in Triest empfohlen. Und auch das für Grado genannte Restaurant, das von den beiden Brüdern Alan und Atias Tarlao geführt wird, ist man stinksauer. Und das nicht nur, weil das Rezept hinten und vorn nicht stimmt. Wir sind völlig erschüttert, sagt Alan, denn wir wurden zitiert, ohne gefragt worden zu sein. Dazu noch in einem Atemzug mit Restaurants, die nun wirklich nichts mit den Traditionen von Grado zu tun haben. Die Tageszeitung Il Piccolo titelt entsprechend La ricetta Boretto fa insorgere Grado. Insorgere ist ein Verb, dessen Kraft schwer zu übersetzen ist. Aufbegehren ist zu ältlich, protestieren beinahe zu schwach. Bringt Grado auf die Barrikaden, würde es im Deutschen heißen. Dass Grado im Text dann noch als Friaul bezeichnet wird, war der letzte Sargnagel. Denn politisch mag das stimmen, aber ein Gradeser würde lieber ein Rotweinglas von Riedel zerkauen, als Friulano genannt zu werden. Soweit, so wild. Italiener verstehen wirklich keinen Spaß bei ihren Rezepten. Nur wenige Tage später kochte die Volksseele erneut hoch. Denn die BBC veröffentlichte auf ihrer Website traditionelle italienische Rezepte. Und, oh Schande, beim Cacio e Pepe machten sie mehrere schwere Fehler. Ich lese euch mal einen Zeitungsartikel vor, den ich einfach übersetzt habe, um euch die Empörung spüren zu lassen. Los geht's. Ein italienischer Artikel natürlich. Butter und Parmesan, das sind die beiden Zündschnüre, die zu erneuten Spannungen zwischen London und Rom geführt haben. Nichts Politisches, das sei klar gesagt, sondern Magenprobleme, also die lästigsten Probleme überhaupt. Alles begann mit der berühmten BBC, die sich auf ihrer Website zum Thema Küche an die Veröffentlichung einiger traditioneller Rezepte wagte, darunter auch italienische Gerichte. Schade nur, dass unter den Zutaten für Cacio e Pepe gerade Butter und Parmesan als unverzichtbar angegeben sind, anstelle von Pecorino. Auch wenn Butter für die Menschen in England zum Alltag gehört, ist es doch wahr, dass es schon wegen viel weniger zu Konflikten gekommen ist. Mit 4 einfachen Zutaten, Spaghetti, Pfeffer, Parmesan und Butter, ist es ein Klassiker, der in keiner Küche fehlen darf. So lautete die triumphale Ankündigung der BBC, die den römischen Gaststättenverband in Aufruhr versetzte. Der Verband schrieb umgehend an den britischen Sender und die englische Botschaft in Rom, um seine Enttäuschung zum Ausdruck zu bringen und eine sofortige Korrektur zu fordern. In der Rubrik Good Food, die der Küche gewidmet ist, wurde das Rezept für Cacio e Pepe, ein ikonisches Gericht der römischen und latialischen Tradition, das seit Jahren zu den Aushängeschildern unserer italienischen Küche gehört, prominent veröffentlicht, schreibt der Präsident Claudio Pica. Aber wir sind fassungslos, als wir das Rezept auf der Webseite der BBC lesen. Sie haben es als Originalrezept präsentiert. Korrigieren Sie das sofort. Es tut uns leid, das historische und maßgebliche britische Medium widerlegen zu müssen. Aber das Originalrezept für Cacio e Pepe enthält weder Parmesan noch Butter. Es gibt nicht 4, sondern 3 Zutaten. Nudeln, Pfeffer und Pecorino. Dann gibt es noch die persönlichen Interpretationen der Köche. Aber wir konzentrieren uns stattdessen auf die Tatsache, dass die BBC den Nutzern das Rezept als das ursprüngliche Rezept präsentiert und nicht als eine der möglichen Varianten des Gerichts und sogar vorschlägt, es mit einem Video zuzubereiten, das die verschiedenen Schritte und die Zusammensetzung des fertigen Gerichts illustriert. Aus diesem Grund und um ein ikonisches Gericht zu schützen, wurde die Korrektur beantragt. Artikel Ende. Und siehe da, die BBC zeigte sich einsichtig und korrigierte auf ihrer Webseite das Rezept.
Wir gehen ins Stadion.
Die Saison geht auch für Gradese Calcio los und es gibt jede Menge guter Nachrichten. Als erstes natürlich, dass es überhaupt eine Mannschaft gibt. Letztes Jahr waren ja zu wenige Spieler gemeldet, was beinahe zum Ausschluss vom Spielbetrieb geführt hatte. Das ziemlich baufällige Stadion soll renoviert werden. Betonung auf soll, aber immerhin. Der komplette Neubau ist vorerst vom Tisch, aber wir wollen ja nicht zu viel verlangen. Und Präsident Raúl Julián Scaccinque, übrigens ein Argentinier, träumt von einer großen Zukunft. Bald will er einen Fußballverein haben, der nur aus Gradeser Spielern besteht. Mein Tipp ist jedenfalls, geht mal zu einem Spiel ins Stadion. Das ist der beste Tipp für alle, die wirklich mal nur unter Einheimischen sein wollen. Der Eintritt kostet 5 €, der direkt dem Verein zugutekommt und ein Stadionbrötchen ist natürlich Pflicht. Und nicht, dass ihr die Falschen anfeuert, Grado spielt in Rot und Weiß, den Wappenfarben der Stadt.
Bildungsauftrag, das italienische Wort.
Bandito kann vieles bedeuten. Hier ist es das Verb gebannt. Gebannt im Sinne von auf der schwarzen Liste stehend. Denn schon länger weiß man, dass die Firma Ferrari sehr genau hinschaut, wem sie ihre Autos verkauft. Denn Ferrari will eben kein Halbwelt-Image, was unter uns nicht immer gelingt. Ferrari will, dass nur wohlerzogene Menschen die Autos fahren. Und weil die Warteliste so lang ist, kann man sich das Heraussieben leisten. Und auch wer einen Ferrari hat und sich anschließend daneben benimmt, wird auf die schwarze Liste gesetzt und bekommt keinen Ferrari mehr. Auf die Liste gesetzt werden auch diejenigen, die jenen, die Bandito sind, einen Ferrari verkaufen. Jedenfalls ist jetzt diese geheime Liste an die Öffentlichkeit geraten und so mancher Prominenter ist Bandito. Zum Beispiel der Rapper 50 Cent, weil er in einem Video seinen Ferrari 488 mit Champagner gewaschen hat. Boxweltmeister Floyd Mayweather bekommt auch keinen Ferrari mehr, weil er eines seiner Modelle sofort nach dem Kauf mit viel Gewinn weiterverkauft hatte. Auch das sieht man in Maranello sehr, sehr ungern. Kim Kardashian ist auf der schwarzen Liste, weil sie ihren Ferrari 458 Italia mit wilden Umbauten versehen ließ, die den Ingenieuren von Ferrari nicht schmeckten. Wahrscheinlich irgendwas mit viel Plüsch und Diamanten. Justin Bieber hat seinen Ferrari von den verrückten Tunern von West Coast Customs aufmotzen lassen. Daumen runter. Dem berühmten englischen Autojournalisten Chris Harris wird auch kein Ferrari mehr gegeben, auch nicht leihweise. Denn Harris hatte gepetzt. Er legte nämlich offen, wie Ferrari seine Testfahrzeuge ausgibt. Er erinnerte sich an eine Geschichte, als Ferrari für einen Test des Modells 599 GTB im Voraus wissen wollte, welche Strecke für den Test verwendet werden würde. So konnte das Auto von den Ingenieuren ab Werk für diese Strecke optimiert werden, damit es die bestmögliche Leistung erbringen würde. Das ärgerte Harris. Er schrieb, es ist traurig, aber die Freude, einen neuen Ferrari zu fahren, wird mittlerweile fast immer durch den Ärger mit der Firma zunichte gemacht. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil ich jetzt total sauer auf die ganze Sache bin. Es ist außer Kontrolle geraten, bis zu dem Punkt, dass es bald sinnlos werden wird, irgendetwas zu glauben, was man über die Autos über die üblichen Kanäle liest, weil man nur Zugang bekommt, wenn man sich an die Regeln hält. Zitat Ende. Auch bei Tests gegen andere Autos, etwa Lamborghini und Porsche, soll Ferrari im Vorhinein massiven Einfluss genommen haben. Tja, ob ich jetzt auch Bandito bin? Und jetzt gibt es einen ganz dicken Sprung von teuren Autos zu einem preiswerten Gesellen, der ein paar Euro kostet. Und weil die Saison so langsam zu Ende geht, sollten wir ihn würdigen, wie ich es auch schon in dem Buch Mein Leben am Strand getan habe. Ode an den Plastikstuhl. Die Nebensaison ist eine gute Zeit, um einen stillen Helden zu würdigen. Ja, der weiße Plastikstuhl ist gemeint, dieses so gewöhnliche und doch so praktische Sitzmöbel. Billig wie ein Wegwerfobjekt und doch unzerstörbar. Ihr habt ihn alle sofort vor Augen, oder? 2 bis 3 Generationen vor uns haben im selben Stuhl ein Wassereis im Schatten genossen, mit der noch nassen Badehose an. Manchmal war das Plastik in der Sommerhitze so heiß geworden, dass wir erschrocken wieder aufsprangen. Aber dann ruckelten wir ihn uns zurecht, setzten uns auf und nieder, bis es ging. Und verschwendeten keine weiteren Gedanken an ihn. Der weiße Plastikstuhl, wenngleich aus Billigmaterial produziert, hat Sandstürme, Hochwasser, Gewitter und adipöse Menschen überlebt. Er steht in den Strandbars der Malediven und an den Ausfallstraßen von Bogotá, vor den Eisständen rund ums Mittelmeer und auf den Terrassen der Bistros und Osterien. In Grado stellen im Sommer die Boutiquenbesitzerinnen ihren weißen Plastikstuhl vor die Tür, um darauf auf Kundschaft zu warten und mit den Boutiquenbesitzerinnen links und rechts zu plaudern. Woher kommt er? Wer hat ihn erfunden? Als erstes, er ist ein sogenannter Monoblock. Er wird also aus einem einzigen Stück Plastik geformt, das etwa 2,5 Kilo schwer ist. Möglich, aber nicht sicher ist, dass der kanadische Designer D.C. Thompson den Stuhl im Jahr 1946 erfunden hat. Und schon die Tatsache, dass niemand es genau weiß, ist in der Welt des Designs eine absolute Seltenheit. Wir kennen doch alle die Geschichten des Eames-Chairs, der Philips-Stark-Zitronenpresse oder des Grand Comfort L-C-Dur, falls er so ausgesprochen wird, von Le Corbusier. Als würden all diese eitlen Künstler nicht genau darauf achten, die Welt wissen zu lassen, dass die Idee von ihnen kam. Aber dieser weltweit genutzte, stapelbare und preiswerte Plastikstuhl ist der komplette Gegensatz aller Designermöbel. Inzwischen wird er, so scheint es, überall und nirgends hergestellt. Im China-Supermarkt in Grado kostet er 6,90 Euro. Er ist kein Trend, er ist nicht Kult und er wollte das nie sein. Er ist zugleich Original und Imitat. Seine Form gehört irgendwie uns allen. Und wer von uns hat sich nicht mal ordentlich blamiert, als er versucht hat, darauf zu kippeln? Bis entweder der Stuhl als Gesamtheit, meistens, oder eines der Beine, seltener, dem Druck nachgegeben hat und uns eine Bruchlandung bescherte. Wir sollten diesem Stuhl Respekt zollen. Manchmal müssen wir ihn säubern vom darauf gewehten Sand oder von der Pfütze, die vom Regenguss der letzten Nacht geblieben ist. Aber er ist immer für uns da. Er schert sich nicht darum, was andere von ihm denken. Er ist aus einem verpönten Material, aber aufgrund seiner Langlebigkeit viel nachhaltiger als die Konkurrenz. Er hat schon viel gesehen und aushalten müssen, aber er hält die Klappe. Er ermöglicht Barbesitzern und Strandkioskbetreibern, für wenig Geld draußen zu bestuhlen. Denn nicht jeder Beachclub befindet sich auf Mykonos oder Saint-Tropez und kann sich fancy Take-Holes leisten. Er ist schnell ausgebreitet und schnell wieder verräumt. Der Plastikstuhl ist das exakte Gegenteil einer Design-Ikone und daher paradoxerweise genau das, eine Ikone. Ein Sinnbild des Sommers und der mediterranen Lebensart. Lasst uns also den Plastikstuhl würdigen, diesen allgegenwärtigen stoischen Helden des Strandes. So, das war's für heute. Was gibt es Neues vom Schreibtisch? Jeden Freitag bekommt ihr von mir die mediterrane Wochenschau auf postausitalien.com mit Neuigkeiten aus Grado und der Adria. Kostenlos und werbefrei natürlich. Ihr könnt die mediterrane Wochenschau ganz einfach oben auf der Startseite bei postausitalien.com abonnieren. Auf Instagram findet ihr mich unter @buchundwein. Dort gibt es kleine Filme über mein Leben in Italien. Zum Beispiel habe ich gerade Spaghetti Vongole für meinen Schwiegervater gekocht. Wie das ausgegangen ist, schaut ihr euch am besten dort an. Und jetzt gibt es eine kleine Weltpremiere. Denn ich erzähle euch zum ersten Mal von meinem neuen Buch, das Ende September erscheint, das ihr aber jetzt schon vorbestellen könnt. Es heißt Alle weg, mein Winter an der Adria. Und ich lese euch mal vor, was der Verlag dazu schreibt. Wann beginnt eigentlich die Nebensaison? Wenn die Staus Richtung Norden länger werden, der Strand keinen Eintritt mehr kostet oder die Restaurants Ruhetage einführen? In Pinos legendärer Bar in Grado beginnt sie exakt dann, wenn der Fernseher endlich wieder läuft und die Stammgäste den Sommer resümieren, über Politik streiten, die Fußballergebnisse und lokale Kriminalfälle diskutieren, füreinander kochen, Pläne schmieden, lachen, laut diskutieren und am Ende immer auf das Leben anstoßen. Stefan Maywald nimmt uns mit in seine hell erleuchtete Bar in Italien, den Zufluchtsort vor Bora, beißender Kälte und dem Winterblues. Ja, schöner hätte ich es fast nicht schreiben können. Alle weg. Erscheint am 25. September. Ich werde auch auf Lesereise gehen. Termine gibt es auf meiner Webseite. Und bestellt fleißig vor, würde mich sehr, sehr freuen. Dann habt ihr es gleich Ende September und könnt dann sozusagen den Urlaub noch ein bisschen verlängern. Also ihr Lieben, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ich freue mich sehr schon jetzt auf diesen Termin. Und jetzt gehe ich aber erstmal auf einen Kaffee zu Pino. Bis bald. Das war Radio Adria, der Italien-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu begeistern. Für mehr Italianità folgt mir auf Instagram oder besucht meinen Blog postausitalien.com. Grazie mille und bis zur nächsten Folge. Bleibt Dolce Vita!